Noch bevor das erste Rennauto losfährt, dürfte klar sein. Das hier wird ein Wochenende für die Geschichtsbücher. Uns erwartet das größte 24-Stunden-Rennen aller Zeiten. Es ist die 54. Ausgabe des Langstreckenklassikers in der Eifel und wir werfen jetzt einen Blick auf die Veranstaltung an sich, die Starterliste, BOP, Zeitplan, Wetter, Zuschauertipps, RCN und einiges mehr. Mein Name ist Alexander Krass und das ist mein Podcast Alex am Ring. Hier teile ich meine Faszination für den Nürburgring und den Motorsport. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Mehr Infos auch zu den einzelnen Episoden gibt es auf podcast.alexkrass.de. So, meine Damen und Herren, it's Race Week. Das 24-Stunden-Rennen 2026 steht an und damit natürlich wieder die großartigste Woche des ganzen Jahres. Und was wurde das Rennen schon im Vorfeld gehypt? Also, ich glaube, so viel Aufmerksamkeit gab es für den Langstreckenklassiker noch nie. Und das in einem Maße, das kann man sich nicht vorstellen. Seit Wochen geht es nur um die 24 Stunden auf allen möglichen Kanälen und das natürlich auch international. Also dieses Jahr werden nicht nur Rekorde gebrochen, sondern auch um Längen übertroffen. Und damit meine ich zum Beispiel Zuschauerzahlen an der Strecke und in allen möglichen Streams und generell auch die Reichweite über Motorsportportale und Influencer und so weiter. Anders gesagt, es wird einfach gigantisch. Manche sagen, und das hat man immer mal wieder so in den sozialen Medien gelesen, ja, ich lese Kommentare, sollte ich nicht tun, aber da war es gut, dass es das größte und spektakulärste Rennen des Jahres wird. Ich sage, das wird das größte und spektakulärste Rennen der letzten 10 oder 20 Jahre. Heute ist Dienstag und schon am Wochenende waren viele Behelfscampingplätze schon gut belegt und seit gestern Morgen können die Fans dann auch auf die entsprechenden Plätze an der Strecke und da ist seit gestern sehr, sehr viel Stau, weil einfach ein Riesenandrang war und ist und der Regen der letzten Tage auch nicht unbedingt geholfen hat, da ist viel Matsch und das macht es natürlich auch nicht einfacher. Da werden Erinnerungen wach an, ich glaube es war 2024, was da an Matsch und Schmodder war, das war ja irre. Ach ja, und es gab vor 2 Jahren Nebel, aber dieses Wort nehmen wir dieses Jahr nicht in den Mund. Es gibt in der Eifel keinen Nebel, fertig. Trotzdem, was da auf uns zukommt, hat sich das schon gezeigt, als die Meldung kam, dass einige Ticketkategorien schon ausverkauft sind und es zum ersten Mal in der Geschichte des 24-Stunden-Rennens am Samstag keine Tageskasse mehr geben wird. Es ist alles ausverkauft, bis auf ein paar Tagestickets für Donnerstag, Freitag und Sonntag. Und wie gesagt, das zum ersten Mal in der Geschichte des 24-Stunden-Rennens, das ist ein extrem gutes Zeichen und sollte uns doch alle freuen. Das ist ein unglaublicher Erfolg und ist meiner Meinung nach nicht nur der Teilnahme von Max Verstappen geschuldet. Anders gesagt, es geht nach Jahren der Diskussion um Starterzahlen mit dem Langstreckensport am Nürburgring wieder massiv aufwärts und was will man dann noch mehr? Andererseits wird es dann aber an verschiedenen Punkten eng werden. Ich meine damit zum Beispiel Fahrerlager, das hat man ja schon jetzt bei den Langstreckenläufen dieses Jahr gesehen, dass es da voll wird. Dann das Thema Tribünen, da geht es vor allem um, wann wird die Bielstein zugemacht vor dem Start. Das werden Stunden davor sein. Und natürlich die Startaufstellung, aber da sage ich konkret noch was am Ende der Episode zu. Da haben sich die Verantwortlichen nämlich was einfallen lassen, um das alles sicher zu regeln. Und man muss auch dazu sagen, bei aller Erfahrung aus den letzten fast 100 Jahren und selbst bei dem vielen Platz, den wir in der Eifel haben, wird es stellenweise zu Stau kommen, vorsichtig gesagt. Das lässt sich nicht verhindern. Also plant richtig viel Zeit ein, weil es einfach unmöglich vorherzusagen ist. Ich weiß, dass es da sicherlich neue Konzepte und neue Ideen gibt, was so An- und Abreiseverkehr angeht. Da wird man sich sicherlich auch was einfallen lassen, aber es kann ja bei bester Organisation und beim besten Willen niemand vorhersagen, wie es sein wird und wie viele Menschen dann letztendlich kommen. Es muss ja am Ende auch nur noch mal ordentlich regnen und dann gibt es wieder Matsch auf irgendwelchen Parkplätzen und dann ist wieder Chaos. Also plant einfach massenhaft Zeit ein und geht auch davon aus, dass nicht alles nach Wunsch passieren wird, was zum Beispiel, wie gesagt, eben Platz auf der Bielstein für den Start, Zugang zur Startaufstellung und ein paar andere Sachen angeht. Aber wie gesagt, da komme ich am Ende der Episode oder gegen Ende bei den Zuschauertipps nochmal dazu. Wie gesagt, uns erwartet das größte und vielleicht auch das spannendste 24-Stunden-Rennen aller Zeiten und insgesamt wirklich was für die Geschichtsbücher. Ich mache ja als Historiker nichts anderes, als mich mit der Geschichte des Nürburgrings und von den ganzen Veranstaltungen zu beschäftigen und recherchiere da ja unheimlich viel. Und wenn es dann um so Veranstaltungen wie zum Beispiel um den großen Preis 1957 geht, bei dem Schätzungen zufolge irgendwie zwischen 400 und 500.000 Leute in der Eifel waren. Also so viele werden es dieses Jahr nicht werden, keine Sorge. Aber wenn man dann im Nachhinein von solchen legendären, sage ich mal, Veranstaltungen liest, dann sind das so die großen Ereignisse in der Geschichte des Nürburgrings. So, und wenn man das vergleicht, alle Vorzeichen passen. Das hier, und das möchte ich betonen, wird ein Ereignis, das genauso in Erinnerung bleiben wird wie die großen Rennen vor, sagen wir mal 1957, von denen wir heute eben in Büchern lesen. Das hier wird, was viele Aspekte angeht, die größte Veranstaltung, die wir in den letzten Jahren am Nürburgring erlebt haben. Dieses Wochenende, wie gesagt, wird gigantisch. Wenn es dann vom Rennverlauf her selber noch spannend wird, dann ist ja einfach alles erreicht. Wir werden am Wochenende, schätze ich mal, das erleben, worüber irgendwann fasziniert gesprochen werden wird. Also beste Vorzeichen für ein großartiges Wochenende. Das war jetzt mal so ein Einblick in das, was uns erwartet. Jetzt mal zurück zum konkreten Geschehen. Worum soll es heute gehen? Ein paar Grundinfos, dann ein Blick auf die Starterzahlen und auf das Starterfeld, also genauer gesagt auf eine Reihe von Fahrzeugen, dann kurz zur BOP, dann Zeitplan, Rahmenrennen, Zuschauertipps und noch einiges mehr, wie zum Beispiel ein Blick auf die große Frage in jedem Jahr vor dem 24-Stunden-Rennen, nämlich ein Blick auf das Wetter. Wie gesagt, es ist jetzt Dienstagabend und ich werde auch gleich nochmal genau gucken, was jetzt vorhergesagt ist, weil es hat sich in den letzten Tagen doch halbtäglich geändert. Es wurde mal besser, es wurde mal schlechter. Wir werden es gleich sehen und vor allem werden wir es am Wochenende selber erleben. Normalerweise kann man ja sagen, wenn ich zum Beispiel mittwochs, nachdem die Starterliste rausgekommen ist, wenn ich dann auf Wetter-Apps gucke, dann kann man sagen, das ist schon relativ stabil vorhersehbar für Samstag. Jetzt sind wir am Dienstag, können also Donnerstag, Freitag grob schon mal abschätzen. Samstag, Sonntag, da ist dann noch ein kleines Fragezeichen. Und natürlich ist dieses Jahr, beziehungsweise nicht nur dieses Jahr, sondern bei der Veranstaltung 24-Stunden-Rennen kommt halt eben noch ein Aspekt dazu, nämlich die Nacht. Also regnet es nachts, wie sind die Nachttemperaturen und so weiter. Das sind ja Sachen, die wir bei den Langstreckenrennen nicht beachten müssen. Erstmal jetzt zum Rennen an sich. Wie gesagt, es ist die 54. Ausgabe. Das Ganze hat nicht stattgefunden. 74-75 wegen Ölkrise und nicht 83 wegen Bau der Grand Prix-Strecke. Es ist mein 20. 24-Stunden-Rennen, ist also ein Jubiläum. Mein 9. als Moderator und 2. tatsächlich als Streckensprecher der RCN. Oder sagen wir, wenn es das gibt, 1,5. Denn wenn ihr euch erinnert, letztes Jahr der RCN-Lauf, der ging 1,5 Stunden. Naja. Streckenvariante und Länge 25,378 Kilometer, also die bekannte Kombination aus Nordschleife und Grand Prix-Strecke verbunden im Bereich T13 und das Ganze dann allerdings ohne AMG-Arena, denn wir brauchen Platz für das Fahrerlager der Deutschen Historischen Langstreckenmeisterschaft, so heißt es. Also deswegen ohne die AMG-Arena, dafür mit dem Ravenol S und der Motorradvariante der Vedol-Schikane und dann natürlich halt eben auch der Mühlenbach-Schleife. Kommen wir zum Starterfeld und das ist wieder klassisches Multiclass-Racing vom Feinsten in den allseits bekannten Kategorien. Seit über 10 Jahren gab es kein so großes Teilnehmerfeld bei den 24 Stunden am Nürburgring, es sind nämlich 161 Autos genannt. Wir haben ja vor einer Woche, zwei, drei, keine Ahnung, haben wir die Meldung mitbekommen, dass alle, die genannt haben, auch fahren dürfen, denn es ist ja normalerweise diese Beschränkung 150 Fahrzeuge. Ich weiß, jetzt kommt wieder, früher war alles schöner, früher war alles besser. Das liest man dann auch in den entsprechenden Kommentaren, die ich nicht lesen sollte. Altes Thema, das gesagt wurde, ja, da standen dann irgendwie 245 Teams und es durften 210 zum Rennen starten und die haben sich ausqualifiziert. Ich weiß, ich war dabei. Aber es geht ja nicht darum, dass man irgendwie gesagt hat, wir setzen jetzt mal die Starterzahl auf 150 fest, dann ist es nicht so schlimm, wenn nur 130 mitfahren. Das ist ja, das wurde ja immer wieder geschrieben in Kommentaren, aber das ist ja Käse. Es geht einfach darum, dass man sagt, wir haben eine Weiterentwicklung der Veranstaltung, auch durch die GT3 natürlich, wo es dieses Jahr sehr viele sind. Und das braucht mehr Platz, das braucht mehr Platz im Fahrerlager, in den Boxen, das braucht mehr Platz in der Boxengasse, wenn es zum Beispiel nachts anfängt zu regnen und so weiter. Da hat sich der Motorsport einfach weiterentwickelt und deswegen sind so große Starterfelder, wie wir sie mal hatten, nicht möglich. Da hat man gesagt, bei 150 deckeln wir das Ganze. Und dann hat man jetzt allerdings gesagt, wir wollen niemanden ausschließen und wir kriegen das organisatorisch so auf die Reihe und das war sicherlich viel Arbeit, um zu sagen, wir lassen 161 Autos starten. Und unter diesen 161, das sind ein paar ganz besondere Fahrzeuge drunter und vor allem extrem, wirklich extrem viele bekannte Namen. Im Prinzip fährt hier die gesamte Elite des internationalen GT-Sports mit. Wir gehen die Starterliste jetzt mal durch. Die vielen Artikel und Videos im Internet konzentrieren sich ja meist nur auf die SP9 und daraus rausgepickt dann halt nochmal auf die Exoten. Also das heißt, auf den, also zu Recht sind tolle Autos, das soll jetzt nicht das Thema sein, aber ich meine, die besonderen Fahrzeuge, die immer im Fokus stehen, das sind die drei HWAs, das ist der M3 Touring, das ist Team Verstappen, das sind die beiden Zettis, das ist jetzt, seit es bekannt wurde, das Projekt unter anderem mit Timo Scheider, mit dem Dörr McLaren in der Michael Schumacher Benetton 1995 Folierung, klar ist da der Fokus drauf. Wir schauen jetzt aber auch mal über das gesamte Feld drüber. Natürlich sage ich nicht zu jedem Auto was, sonst sind wir in 4 Stunden noch nicht fertig. Aber es gibt zumindest mal die Bandbreite über alle Klassen und bei einigen Autos gehe ich dann auch genauer auf die Fahrerpaarungen ein. Ich werde also bei allen Klassen was zu den jeweiligen Zahlen sagen, mindestens. Und auch immer wieder auf besondere Fahrzeuge und oder besondere Fahrerpaarungen eingehen. Und dann legen wir den Fokus auch wie gehabt, und das macht ja auch Sinn, weil es da einfach um die Spitze geht, auf die SP9, die SPX, die SP Pro und die Cup 2 und auch auf die AT. Warum gerade im Besonderen die AT bzw. die AT1, das werden wir gleich noch sehen. Da kann ich auch direkt schon mal sagen, es wird ein extrem schnelles Rennen werden. Da wird ein, also wirklich, da wird ein Tempo vorgelegt werden, wenn die äußeren Bedingungen passen. Ich glaube, das haben wir so noch nicht gesehen. Und wir wissen alle, dass das 24-Stunden-Langstreckenrennen sich irgendwann zu einem 24-Stunden-Sprintrennen gewandelt hat. Natürlich, und das hatte ich ja, ich glaube, letztes Jahr in der Vorschau zum 24-Stunden-Rennen schon gesagt, dass aus der Erfahrung von vorletztem Jahr, wo nachts abgebrochen wurde und wer dann vorne war, war der Sieger, dass dann natürlich auch zählt, wer immer vorne ist, hat oder meistens vorne ist, hat die größten Chancen, dann tatsächlich auch bei einem Abbruch und einer eventuellen Nicht-Wiederaufnahme des Rennens dann tatsächlich auch ganz vorne und oben auf dem Treppchen zu stehen. Plus kommt noch dazu, viele, viele, viele internationale Augen sind auf die Autos, also auf die Fahrzeuge, auf die Fahrer gerichtet. Und das gibt natürlich bestimmt dann auch nochmal extra Schwung. So, 41 SP9, dazu noch ein paar andere GT3 in anderen Klassen, also die erste Startgruppe direkt mal nur GT3-Fahrzeuge und in Gruppe 2 ganz vorne dann die Cup 2-Fahrzeuge, also die 911 GT3 Cups. Wir werden vorne an der Spitze, wie gesagt, einiges an Druck erleben und da muss ich sagen, ich befürchte, dass wir nach den ersten 2 Stunden direkt mal, naja, da werden ein paar GT3 fehlen, die werden wir weniger haben, glaube ich. Die Startphase ist ja immer extrem aufregend, also nicht nur der Start an sich, sondern so die ersten 2 bis 3 bis 4 Stunden. Wir erinnern uns da gerne an, ich glaube, das war 2009, als sich Dirk Adorf im, das dürfte der Osram Ford GT, da faktisch ein Einzel-Zweier Sprintrennen mit dem Mantai Porsche geliefert hat. Das war ja absolut gigantisch. Und auch wenn ich nicht vorhersagen kann, ob Max Verstappen mit seinem Team das Rennen gewinnt, werden wir von dem Auto, und das haben wir ja auch, ich glaube, 24 Stunden Qualifier Sonntag müsste das gewesen sein, da haben wir ja auch ein Überholmanöver gesehen, dazwischen Eiskurve und Pflanzgarten 1, also an Stellen, da hat vorher noch kein GT3 überholt. Und ich glaube, da können wir einfach am Ende des Rennens oder am Ende des Wochenendes, auch wenn man da einfach über das Wochenende gesehen, überall da, wo er überholt, ein Kreuz macht, ja, wo sonst keiner überholt hätte, dann haben wir bald die ganze Strecke voll. Das heißt, als David Pittard vor einigen Jahren mit 260 Sachen am Schwedenkreuz außen überholt hat, war das eine absolute Sensation. Dieses Jahr werden dann noch ein paar weitere Sensationen hinzukommen. Wenn auch auf der Döttinger Höhe mit dem halben Auto auf dem Gras überholen, wenn das der Kevin Estrom-Move ist, dann bin ich mal gespannt, was der Max Verstappen-Move sein wird. Gut, kommen wir mal zur Starterliste, bevor ich jetzt noch weiter die ganze Zeit erzähle, wie toll das wird. Es wird toll und das werden wir dann in ein paar Tagen sehen. Insgesamt also 161 Autos. In den letzten Jahren waren es ja immer so 100, paar 20. Also wir haben eine deutliche Steigerung und wie gesagt auch ein paar tolle Exoten dabei. Wie ebenfalls bereits gesagt, großartiges Multiclass Racing erwartet uns, also eine sehr große Vielfalt an Herstellern und Fahrzeugtypen, also was die Aufbauart des Rennwagens angeht. Fangen wir an mit den vier V-Klassen in der Starterliste. V5, 5 Teilnehmer, das sind alles Caymans und da ist mir der Name Florian Ebner im QTQ, heißt es, Race Performance Porsche aufgefallen. Da wird die Hildegard bei der Einführungsrunde sicherlich wieder auf dem Dach stehen und dir zuwinken. In der V6, da sind es ebenfalls 5 Teilnehmer und das sind ebenfalls auch alles Porsche. Man sieht also, dass die neue Ordnung der Fahrzeuge auch mehr Ordnung ins Starterfeld bringt. Bleiben wir bei den Produktionswagen, da sind noch die beiden Schwesterklassen der VT2. VT2 Front sind es 5 Meldungen mit 2 Cupra, einem Golf, einem Scirocco und der Dupré S3 Limo, also quasi alles in VW-Konzernhand. In der VT2 Heck und Allrad sind es 5 BMW 330i und 4 Supras, macht also 9 Teilnehmer. 4 Fahrzeuge erwarten uns in der M2 Racing-Klasse, das sind alles G87-Fahrzeuge und zwar sind da die Teams Sorg Rennsport, W&S, Walkenhorst und Adrenalin vertreten. Im BMW M240i Racing Cup sind 11 Fahrzeuge gemeldet, darunter die 195 von Adrenalin mit den beiden letztjährigen RCN-Meistern Moran Gott und Hagey Farin zusammen mit Philipp Hönjet. Ansonsten finden wir dort noch Meldungen, sehe ich, von JJ Motorsport, GT Tire, Brakel, ich hoffe, das habe ich richtig gesagt, Racing, Kevin Motorsport und Asbest Racing. Noch eine BMW-Klasse, die BMW 325i, da sind es laut Starterliste 4 Fahrzeuge. Und bevor wir noch zu den ganzen Specials kommen, noch gerade die TCR, das sind 4 Fahrzeuge und da fällt mir die Startnummer 830 auf. Das ist der Hyundai Elantra NTCR mit Marc Basseng, Manuel Laug, Nico Bastian und Mikel Ascona. In der Cup 2. Also der PETN, sind es insgesamt 11 Fahrzeuge und das natürlich alles 992 911 GT3 Cup. Traditionell mit der Startnummer 13 als erstes auf der Klassenliste das Fahrzeug vom Team White Angel for Flying Help mit unter anderem Bernd Albrecht und Mike Jäger. Mich persönlich wundert, warum die Cup 2 nicht in der ersten Startgruppe sind, dazu aber dann gleich noch mehr. Also wir reden gleich noch über die Aufteilung der Startgruppen. Kommen wir erstmal noch zur Cup 3, also der anderen PETN-Klasse mit den GT4 Caymans. Die Klasse funktioniert, muss man einfach so sagen. Da sind es nämlich 17 Autos, also zweitstärkste Klasse hinter der SP9. Eins der Favoritenautos dort ist sicherlich die Nummer 959 von SAS Sorg Rennsport mit Patrick Rütter, Fabio Grosse, Heiko Eichenberg und Harley Horten. Kommen wir zur AT. In der AT1 starten 2 R8 LMS GT3 Evo 2 von Max Kruse Racing, einmal die Nummer 19 mit Jan-Jaap van Roon, Tom Coronel, Christian Kohlhaas sehe ich hier und Duncan Hausmann und dann die Nummer, habe ich das richtig ausgesprochen? Ja, ich hoffe. Und dann die Nummer 75 mit Dominik Vogel, Marc Vogel, Benjamin Leuchter und wiederum Tom Coronel. Die AT2 ist auch einheitlich, was die Fahrzeuge angeht. Hier starten 3 992 911 GT3 Cup und zwar einmal die 146 von GT Tires mit unter anderem Carrie Schreiner am Steuer, dann die 320 von 4 Motors mit unter anderem Michael Smudo Schmidt, also auch wieder dabei und dann noch die 632 von Black Falcon in auffallendem Gelb. Kommen wir zu den Spezialklassen, also zu den SPs. Und da fangen wir mit der SP Pro an. Da geht ein Fahrzeug an den Start. Das ist der 911 GT3 Cup MR von Mantai Team E-Fuel Kriesemann mit Björn und Georg Kriesemann, Dirk Adorf und Marco Holzer. In der SP2T sind drei Fahrzeuge gemeldet. Das sind zwei Toyota GR Yaris und ein Bitter. Wer die Firma damals beispielsweise von so Schönheiten wie dem Bitter SC noch kennt, der sah oder sieht ja aus wie ein Ferrari 400, wunderschönes Auto, der weiß, dass da Opel drin steckt und in der Nennliste steht da auch ein Opel Corsa GS Line 130, so steht es mal hier, und da sitzt unter anderem Volker Stritzek drauf. Ein Fahrzeug in der SP3, genauer gesagt ein 318 Ti mit der Startnummer 277. Kommen wir zur aufgeladenen SP3, nämlich zur SP3T. Das sind es sieben Fahrzeuge und zwar folgende. Ein Golf GTI Clubsport 24 Stunden mit unter anderem Max Kruse, deswegen natürlich auch mit der Startnummer 10. Dann der Dacia, ein TTS von 2R Racing, zwei Golf 7 GTI TCR, ein Cupra TCR und ein Audi RS3 LMS. SP4, der bekannte 325 CI von Öpen Motors, SP4T, fünf Fahrzeuge und zwar einmal mit der 50, ein weiterer Golf GTI Clubsport 24 Stunden von Max Kruse Racing, diesmal mit Benjamin Leuchter, Johann Christofferson, Heiko Hammel und Nicolas Otto, dann ein weiterer Max Kruse Golf mit der Nummer 76 und Timo Hochwind, Nicolas Otto, Fabian Vettel und Jonathan Mogozzi. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Dazu kommen noch ein Subaru WRX und zwei Hyundai Elantra N1 RP. SP7, dreimal Porsche, heißt ein 991er GT3 Cup von Reiter Engineering und zwei 718 Cayman GT4 Clubsport Typ 982. In der SP8T ein Fahrzeug und zwar ein Exot, der McLaren Artura Trophy Evo von Dörr Motorsport mit der Nummer 59. Kommen wir noch zur SP10 und dann zur mit Abstand größten Klasse der SP9. Also SP10, die Haupt-GT4-Klasse. 6 M4 GT4 bzw. M4 GT4 Evo, alles G82 Modelle. Da fällt mir auf der Peter Kate, sehe ich hier, mit unter anderem Jérôme Blekomolen auf der 145. Dann haben wir in der SPC noch zwei AMG GT4 von ProSport, zwei Supra, zwei Cayman und ein Vantage AMR GT4. Und jetzt kommen wir dann zur größten Klasse mit den stärksten Fahrzeugen und muss man auch so sagen, mit den bekanntesten Namen, zumal wir bisher ja schon gesehen haben, dass in vielen Klassen alles andere als unbekannte Fahrer unterwegs sind. Los geht's mit dem Vorjahressieger, dem Rowe BMW mit der Nummer 1 und Augusto Farfus, Raffaele Marciello, Jordan Pepper und Kelvin van der Linde. Und ich war immer ein Fan von diesem weiß-gelben Rowe-Design. Und als die mit weiß-rot jetzt kam, muss ich sagen, gefällt mir mindestens genauso gut. Das ist so ein Auto für ins Regal. Ne? Nummer 3, das international momentan wohl bekannteste Fahrzeug der AMG GT3 mit Max Verstappen, Lukas Auer, Jules Gounon und Daniel Runkadeja. Welche Wirkung dieses Fahrzeug für die Langstrecke, das 24-Stunden-Rennen und den Nürburgring selbst haben wird, das können wir jetzt wirklich nur erahnen. Die Berichterstattung, die wird jetzt am Wochenende und auch danach international absolut explodieren und am kommenden Wochenende wirklich nur ein einziges, also es wird am Wochenende im Motorsport nur ein einziges Thema geben. Wie läuft der Kampf zwischen Verstappen AMG, nenne ich es jetzt mal, das sind natürlich, wie wir gesehen haben, auch noch andere Fahrer drauf, dem Grello, den beiden Rowe, dem Scherer PHX R8, wie ist das mit dem Touring und so weiter, aber hauptsächlich, wie läuft das im Kampf von das Fahrzeug, wo Verstappen drauf sitzt, mit den anderen Favoriten? Weiter in der Starterliste. Nummer 4, der Goroyan 911er bei Car Collection mit wirklich schönem Design und mit der 5 ebenfalls ein 911er, diesmal von Black Falcon. Start Nummer 7, der Konrad Lambo mit Patricia Stalizane, Maximilian Paul, Christian Engelhardt und Pavel Lefterov. Nächster in der Liste ist dann der Utah R8, also einer von den beiden, der mit der Startnummer 8 und dem bekannten Design. Nummer 11, der Schnitzelalm AMG GT3 mit Kenneth Heyer, Janis Fittje, Jamo Hertling und Philipp Ellis. Weiter geht's mit dem Scherer PHX R8 mit der 16 und wunderschönem Design mit Christopher Hase, Alexander Sims und Ben Green. Und da würde es mich freuen, wenn sie da mal die weißen Räder draufschnallen würden von der Präsentation. Die sehen besser aus als die schwarzen Felgen. Ich weiß, klar, Bremsstaub, dies, das, die sind nach einer Runde, sind die dann auch dunkel. Aber sieht schon mit den weißen Felgen, sieht schon besser aus. Direkt danach in der Liste folgt der 17 mit der, also das ist der Dunlop Porsche mit Julia Andlauer, Dorian Boccolacci, Nico Menzel und Alessio Picariello. Direkt gefolgt von der 18 ebenfalls ein 992er 911 GT3 R Evo 26. Boah, ist das ein langer Name. Und zwar von Lionspeed GP. Die haben auch noch ein zweites Fahrzeug genannt und zwar mit der 24, ebenfalls ein GT3R mit Lauren Heinrich, Laurens Fantor und Ricardo Feller. Bis hierhin haben wir schon viele große GT-Namen gehört und haben bisher erst 11 von 41 SP9 Fahrzeugen gesprochen. Also, weiter geht's. Und zwar mit der Nummer 26, das ist ein AMG GT3, diesmal von ProSport, die ja auch mit vielen anderen Fahrzeugen in weiteren Klassen vertreten sind. Als Fahrer sind Adam Christodoulou, Christopher Lalem, Michael Grenier und Marek Böckmann genannt. Weiter geht's mit der Nummer 30, das ist der GT3R, also das sind immer die 911er, von Hankook Competition mit unter anderem Marco Seefried am Steuer. Wiederum ein AMG GT3 ist die Startnummer 32 von Toyo Tires. Da sitzt unter anderem dann der Andy Gülden drauf. Und wir sehen, wo ich die ganzen Namen da jetzt genannt habe, also die Teamnamen, dass sich auch viele Reifenhersteller hier mit eigenen Teams engagieren. Da haben wir also viel Industrie mit dabei. Das ist prima. Kommen wir zur 33, das ist der Karl Krämer Racing R8 und damit schon der dritte R8 in der Starterliste und das ist ja ein gutes Zeichen für das Fahrzeug, denn eigentlich ist das Auto ja quasi schon, sagen wir mal, in Rente. Es kommt aber auch noch ein vierter, das ist der zweite Jutta R8 mit der 71 und unter anderem mit Pierre Kaffer und Christa Jöns am Steuer. Aber erstmal wieder etwas zurück in der Starterliste. Wir waren gerade bei 33, jetzt kommt die 34, traditionell ein Walkenhorst Vantage AMR GT3, so heißen die. Diesmal besetzt mit Christian Krognes, Mattia Trudi, Niki Thiem und Philippe Fernandes Laza. 35 ebenfalls Walkenhorst, auch ein Vantage und dann wieder mit Philippe Fernandes Laza, hier also ein Doppelstart. Dazu noch Matteo Villagomez, Dennis Fetzer und Stefan Aust. Jetzt ein weiteres Highlight. Saugmotoren Motorsport bringt eines der beiden Fahrzeuge, die bei mir definitiv jetzt schon die Soundwertung gewonnen haben, nämlich den BMW E89 Z4 GT3 Evo 2013. Was ein wunderschönes Fahrzeug, was ein großartiger Sound, der uns an die Zeiten unter anderem von Mark VDS in der VLN und beim 24-Stunden-Rennen erinnert. Dieser Sound erinnert mich auch dran, als ich damals dann nachts irgendwann mal an der Boxenmauer gestanden habe und wenn das Ding vorbeigeflogen ist, das war vom Sound her wirklich einfach Gänsehaut pur. Gesteuert wird diese optische und akustische Schönheit von Julian Rehralf, Schall, Henry Walkenhorst und Christian Scherer, auch bekannt als Herr Scherer. ProSport, die 37, ein Vantage AMR GT3 und ebenfalls ein Vantage AMR GT3, aber in Evo ist die 39 von Walkenhorst. Wir kommen in die 40er, was die Startnummern angeht und sind jetzt beim zweiten Z4 angekommen. Der wird pilotiert unter anderem von Peter Powasak und Volker Stritzek, da geht also auch einiges vorwärts. Der ist schön und wie gesagt, der hat einen großartigen Sound. Wenn ihr damals das nicht live persönlich mitbekommen habt, dann werdet ihr es jetzt hören und glaubt mir, das ist einfach großartig. Weiter geht's mit dem nächsten Reifenteam und zwar mit dem einzigen Fahrzeug von Falken. Das hatten wir ja schon in irgendeiner Vorschau auf einem NLS-Lauf dieses Jahr, also müsste die 1 gewesen sein. Da haben wir das schon besprochen, warum es nur noch einen Falken gibt. Gibt natürlich dafür dann jetzt den Dunlop. In jedem Fall sitzen auf der 44 Klaus Bachler, Tim Heinemann, Sven Müller und Moritz Schuring. Auf der 45, dem Realize Condo 296 GT3, sitzen David Perel, Dennis Marshall, Thierry Vermeulen und Thomas Neubauer. Und auf der 47, das ist der Pole und fast Sieg, sage ich mal. KCMG, AMG, der NLS, da sitzen unter anderem Jesse Krohn und David Pittard drauf. Da erinnern wir uns, das war das Fahrzeug. David Pittard hat eine großartige Pole-Zeit dahin gefahren, ist dann auch vorne weggefahren, direkt mal mit 3 Sekunden. Und dann kam die Strafe, die im Prinzip durch Zufall natürlich exakt dem Rennergebnis dann oder dem Rückstand dann am Ende entsprach. Weiter geht's mit den großen Namen. Dan Arrow, Patrick Assenheimer, Tobias Müller und mein Landsmann Dylan Pereira aus Luxemburg sitzen auf dem 48 Losch 911 GT3R. Und direkt danach folgen mit der 54 und der 55 die beiden Dynamic GT 911 GT3R. Und dann kommen 3 Knaller, vor allem was den Sound angeht, nämlich die 3 HRT Mustangs. Auf der 64 sitzen Dennis Olsen, Christopher Mies, Frederik Verwisch und Ayun Maini. Auf der 65, das ist der Schwarz-Rote, da sitzen Hubert Haupt, Vincent Kolb, David Schumacher und Colin Caressani. Und auf der 67, das ist der Bundeswehr-Mustang, sage ich mal, da sitzen Frank Stippler, Ayun Maini nochmal, Fabio Scherer und David Schumacher auch nochmal drauf. Also hier auch zum Teil Doppelstarts. Wir kommen so ganz langsam mal zum Ende der SP9-Liste. Weiter geht's aber erstmal noch mit dem Dörr-McLaren und das ist das Fahrzeug, das als Ehrung von Michael Schumacher im Design des 95er Benetton foliert ist. Sieht toll aus, auch die Fahreranzüge sind entsprechend. Ich finde das einfach eine großartige Sache. Vor 1 oder 2 Jahren hatte ich ein Interview mit Timo Scheider und er hatte, ich glaube es war letztes Jahr, und er hatte gesagt, dass er mit einem ganz besonderen Projekt am Start sein wird dieses Jahr. Und ich hätte ja alles drauf gewettet, dass er damit den HWA Evo R meint, war aber offensichtlich nicht so. Die 71 haben wir schon besprochen, gehen wir weiter zur 77. Das ist dann zur Abwechslung mal wieder ein M4 GT3 und zwar der von Schubert Motorsport mit Yokohama Branding und Marco Wittmann, Philipp Eng, Charles Wertz und Robin Freins am Steuer. Charles Wertz hatte ich vor kurzem noch im Interview, sehr sympathischer und talentierter junger Mann. Kommen wir zum zweiten Werks-AMG, der erste ist ja die 3. Hier sind wir bei der 80 mit Ravenol-Branding und entsprechendem Design, gefällt mir sehr gut. Die 84 ist der Red Bull Lambo, genauer gesagt ein Huracan GT3 Evo 2 mit Luca Engstler, Mirko Bortolotti und Patrick Niederhauser. Nummer 86, ein weiterer GT3R und dann kommt das Schwesterauto des Vorjahressiegers, der Rowe Racing BMW M4 GT3 Evo mit Dan Harper, Max Hesse, Sheldon van der Linde und Dries Fantor. Startnummer 123 ist dann wieder ein Porsche und von Mühlner und dann folgen wiederum 2 Huracan GT3 Evo 2, einmal der von Abt in herrlichem Grün und passender Startnummer zum 130. Firmenjubiläum und dann noch die 786 von Renazzo mit Sagnana, Christoph Breuer, Dieter Schmidtmann und Thomas Mutsch. Und als letzten in der SP9-Liste haben wir dann den wohl bekanntesten Flachkäfer am Nürburgring oder generell im Motorsport, den 992 911 GT3R Evo 26 vom Team Mantai mit den Fahrern Kevin Estre, Ayan Can Güven und Thomas Breining. Es war ja schon länger angekündigt und gestern wurde dann das neue Design gezeigt anlässlich 30 Jahre Mantai Racing und 10 Jahre Grello. Natürlich gibt es dieses gelb-grüne Design schon länger. Viele erinnern sich noch an das Fahrzeug mit dem Spitznamen Der Dicke für den Mantai Porsche. Später wurde das angepasst und seit 10 Jahren heißt das Auto nun eben Grello. Böse Zungen geben ja auch der Hohenrhein-Schikane nach 2 Abflügen bei den letzten 24-Stunden-Rennen den Namen Grello-Kurve. Hoffen wir mal, dass sich das dieses Jahr nicht irgendwie bestätigt. Das waren die 41 SP9. Kommen wir noch zu den Fahrzeugen mit Zulassung auf Sonderantrag. In der SPX warten nämlich 5 Fahrzeuge und davon sind 4 absolute Knaller und absolute Neuheiten beim 24-Stunden-Rennen. Mit den Nummern 61, 62 und 63 gehen dort die 3 HWA Evo R an den Start, also neu aufgelegte Mercedes-Renner aus den 90ern, heißt auf Deutsch, alte Optik, Unterblech, komplett alles moderne Technik. Auf der 61, das ist der Grüne, da starten Adam Adelson, Lance David Arnold, Jamie Green und Renger van der Sande. Auf der 62 gehen wiederum Adam Adelson, Sebastian Asch, Luca Ludwig und Markus Winkelhock an den Start. Und auf der 63 sitzen Christian Gebhardt, Ewald Holstadt, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, wie so oft, Peter Ludwig und Bruno Spengler. Ebenfalls in der SPX ein KTM Crossbow GTX mit unter anderem Arne Hoffmeister und dann mit der 81 der BMW M3 Touring 24 Stunden. Da sitzen Jens Klingmann, Ugo de Wilde, Conor de Filippi und Neil Verhegen drauf. Das Design fürs 24-Stunden-Rennen mit Shell Branding sieht, finde ich, wirklich gut aus. Und wie schon zu Anfang der Saison in irgendeiner Vorschau zu einem NLS-Lauf gesagt, ich finde es absolut mega, dass BMW so ein Einzelstück baut, nur für die 24 Stunden auf dem Nürburgring und das unter so starker Konkurrenz. Denn insgesamt sind es ja 44 GT3-Fahrzeuge, wenn man alle GT3 in den Klassen SP9, SPX und AT1 zusammenzählt. Und hier muss ich auch sagen, und so geht es, glaube ich, Tausenden, wenn dieses Fahrzeug in 1:18 oder, bitte Modellautohersteller zuhören, wenn ihr den in 1:12 baut, dann ihr habt die Produktion noch nicht angefangen und die sind ausverkauft. Kommen wir zum Thema Startprozedere und Startgruppeneinteilung. Nach der allgemeinen Startaufstellung geht es um 14.40 Uhr für die Gruppe 1 auf die Einführungsrunde. Also zum Thema Startaufstellung, wie das abläuft, komme ich ja gleich noch jetzt mal nur zum Startprozedere. Also 14.40 Uhr geht es für die Gruppe 1 auf die Einführungsrunde, 14.43 Uhr für Gruppe 2 und 14.46 Uhr für Gruppe 3. Wir erleben also traditionell drei Starts mit jeweils 3 Minuten Abstand. An bestimmten Abschnitten dürfen die Fans dann wieder auf dem Seitenstreifen stehen und das ist ja einfach klasse. Wo gibt's das denn halt auch sonst noch? Alleine auch, dass das organisatorisch in Zusammenarbeit mit den Fans alles so wunderbar funktioniert. Jetzt mal zu einem Punkt. Über die Startgruppeneinteilung bin ich etwas verwundert. Vorher noch der Hinweis. Ich habe eben gesagt, 14.40 Uhr geht die erste Einführungsrunde los. Ja, nicht 15.40 Uhr. Wer es noch nicht mitbekommen hat, der Start ist eine Stunde früher als sonst. Gründe? Keine Ahnung, aber ist so. Über die Startgruppeneinteilung. Da bin ich, wie ich gerade gesagt habe, etwas verwundert. Aber natürlich absolut nicht, weil ich denke, dass ich es besser wüsste, sondern einfach, weil ich es spontan bzw. aus Erfahrung von der NLS irgendwie anders aufgeteilt hätte, sage ich mal. Aber schauen wir erstmal rein. Startgruppe 1, Rot, besteht aus 49 Fahrzeugen und zwar sind das die Klassen SP9, SPX, SP Pro und AT1. Warum? Weil da die ganzen GT3 drin sind. Er gibt, wie gesagt, 49 Autos. Ich persönlich hätte da gerade noch die 11 Cup 2 Fahrzeuge dazu genommen und die 3 Cup 2 in der AT2. Da wären wir dann bei 63 Rennwagen in der ersten Startgruppe. Wenn ihr jetzt sagt, bei 161 sind 63 Fahrzeuge in der ersten Startgruppe so vom Verhältnis her zu viel. In der zweiten Startgruppe sind es dieses Jahr 67 Fahrzeuge. Das würde also keinen Unterschied machen. Würde sogar noch zu, also von 67 auf 63, dann wäre die größte Startgruppe noch kleiner, als es jetzt ist. Vom Speed her gehören die Cup 2 ja eher in die erste Startgruppe, beziehungsweise wird das ja auch immer so gehandhabt. Da sieht man ja auch manchmal, dass Cup 2 zwischen den hinteren GT3 stehen in der Startaufstellung. Das hat einfach damit zu tun, dass die Cup 2 gerade auf der Geraden einfach irre Geschwindigkeiten fahren, weil die halt nicht durch die ganze Aero eingebremst werden. Gut, wie gesagt, ich kenne den Hintergrund nicht, aber vielleicht hat's was mit der Spannung oder mit der Sicherheit oder irgendeinen Grund wird es haben. Am Ende wird die 3 Minuten Zeitdifferenz ja eh abgezogen und gut, macht also keinen Unterschied, was das Ergebnis angeht. Startgruppe 2, gelb, also wie gesagt 67 Teilnehmer, das sind die Klassen SP7, SP8T, SP10, TCR, Cup 2, Cup 3, SP4T, SP3T, SP2T und AT2. Die dritte Startgruppe, grün, sind 45 Fahrzeuge, das sind dann die Klassen M240i, 325i, M2, SP4, SP3, VT2 Front und Heck, V5 und V6. Jetzt kamen dann auch die Tage die Balance of Performance raus. Denkt dran, das sind Anpassungen bis kurz vor Rennstart möglich. Jetzt ein wichtiger Hinweis, was ich hier gerade betrachte, alle Änderungen sind im Vergleich zu dem Stand vor den 24-Stunden-Qualifiers vor 3 Wochen. Da gab es zwischendurch an dem Wochenende dann nochmal ein paar wirklich kleine Anpassungen. Die lassen wir jetzt mal raus und sehen uns den Stand vor den 24-Stunden-Qualifiers an, weil das dann auch nochmal mit reinnimmt, wie die Fahrzeuge nach 2 von 3 gefahrenen NLS-Läufen beurteilt wurden. Der E89 Z4 darf 25 Kilo ausladen, der M4 GT3 Evo wird 10 Kilo leichter und der Huracan Evo 2 ebenfalls 10 Kilo. Der bekommt dann aber auch 0,5 mm weniger Lufteinlass. Wer sagt, 0,5 mm ist nicht viel, das ist wirklich viel. Zu den Ladedrücken bei den verschiedenen Fahrzeugen kommen wir dann auch gleich noch. Beim 296 GT3 Evo wird der Heckflügel von 5,3 auf 3,8 Grad reduziert. Kommen wir zu den Ladedrücken, wie gesagt, Stand im Vergleich zu vor den 24-Stunden-Qualifiers. Beim 296 GT3 Evo gibt es zwischen 5.750 und 7.750 Umdrehungen eine leichte Erhöhung. Gleiches gilt für den Vantage AMR GT3 Evo. Beim M4 GT3 Evo gibt es hingegen eine Reduzierung zwischen 5.000 und 7.000 Touren. Der McLaren 27S GT3 bekommt zwischen 6.000 und 7.750 Touren eine leichte Erhöhung. Details könnt ihr dann der Tabelle entnehmen. Auch der Vantage AMR GT3 Nicht-Evo bekommt eine leichte Erhöhung. In der SPX, da gibt es Änderungen für den M3 Touring. Das ist ja der gleiche Motor wie im M4 GT3. Also die Basisversion ist, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, der B58 Motor, von vielen sehr gelobt. Die sportliche Variante ist der S58 und im Rennwagen läuft dann der P58 Motor. Für den Touring gibt es 2 Liter mehr beim maximalen Kraftstoffvolumen und bei der maximalen Füllmenge. Auch der Ladedruck ändert sich je nach Drehzahl, Details wie gesagt in der Tabelle und Änderungen eben in Rot. In der SP10 tut sich BOP-mäßig auch was. Der Toyota GR Supra GT4 Evo 2 in der normalen Variante, der bekommt jeweils 5 Liter weniger, was Kraftstoffvolumen und Füllmenge angeht, und der 718 Cayman GT4 RSCS bekommt je 3 Liter mehr. In der SP8T kommt der McLaren Artura Trophy Evo dazu mit 1400 Kilogramm Mindestgewicht, 120 Litern Füllmenge und maximal 495 PS plus 2% Toleranz auf dem Prüfstand. Ganz am Schluss muss der Hyundai Elantra NEVTCR noch 5 Kilo draufpacken. Nicht im Zusammenhang mit der BOP, aber generell was Technik angeht, gibt es dann auch noch eine Neuerung, und zwar ist in jedem Fahrzeug jetzt eine Kamera verbaut, die die Strecke grob aus Fahrerperspektive zeigt und auf die die Rennleitung jederzeit live zugreifen kann. Hilft dann vielleicht auch herauszufinden, warum jemand mal eine oder zwei Flaggen übersehen hat. War ja ein Thema letztes Jahr. Also falls das passieren sollte. Das System an sich finden manche Teams vielleicht nicht so toll, weil es Kosten und Arbeit verursacht, und das verstehe ich auch irgendwo. Zusammen mit den neuen Kameras rund um die Strecke macht es die ganze Sache aber auch nochmal eine ganze Ecke sicherer, weil es für die Rennleitung mehr Augen auf der Strecke gibt, zum Beispiel bei Unfallsituationen, und auch bei Vergehen können auch einfacher, also die können einfacher und fairer geahndet werden, beziehungsweise Leute dann halt eben auch damit kann dann die Unschuld in irgendeiner Situation bewiesen werden. Wie gesagt, die Rennleitung kann sich auch live in jedes Fahrzeug zuschalten. Und wie gesagt, falls jemand mal eine oder mehrere Flaggen übersehen sollte. So, kann sich jetzt jeder seine Meinung drüber bilden. Ich finde es zumindest mal nicht falsch. Werfen wir einen Blick auf den Zeitplan. Los geht der ganze Spaß am Mittwoch um 16 Uhr mit dem Adenauer Racing Day auf dem Marktplatz der Johanniterstadt. So, und dazu gucke ich jetzt mal direkt in die Wetter-App. Wie gesagt, es ist Dienstagabend. Ja, Mittwoch, da soll es wohl leider regnen, auch am Nachmittag. Trotzdem ist eine Veranstaltung, da rentiert es sich hinzugehen. Dann halt eben mit Regenjacke. Ich meine, wenn die ganzen Fans, wenn wir Fans beim 24-Stunden-Rennen was gewohnt sind, dann ist es eigentlich so ziemlich jedes Wetter, was auch 2016 bewiesen hat. Renntechnisch eröffnen der Lars Gutsche und ich aus der Sprecherkabine an der Grand Prix-Strecke den sportlichen Teil des Wochenendes dann am Donnerstagmorgen kurz nach 8, denn von 8.15 Uhr bis 12.30 Uhr fährt die RCN, die Rundstrecken-Challenge Nürburgring, ihren zweiten Lauf in diesem Jahr, und zwar nicht wie bisher immer nur auf der Nordschleife, sondern auf der Gesamtstrecke, und das ist natürlich großartig. 162 Fahrzeuge sind gemeldet, also einer mehr als bei oder eins mehr als beim 24-Stunden-Rennen selber. Und der Lauf geht über 14 Runden, also etwas mehr als 355 Kilometer und beinhaltet eine Setzzeitrunde, zwei Bestätigungsrunden, 10 Sprintrunden, eine Auslaufrunde und das dann eben ohne spezielle Tankrunden, weil wir oben an der Grand Prix-Strecke sind, dafür aber mit 10 Minuten Mindestboxenstoppzeit gesamt. Nach der RCN, genauer gesagt um 13.15 Uhr, geht es in das erste Qualifying der 24 Stunden. Das geht 2 Stunden, also bis 3:15. Um 4:15 fährt die DHLM, also die Deutsche Historische Langstreckenmeisterschaft, ihr Qualifying bis um 18.15 Uhr. Und von 19 bis 19.25 Uhr findet das erste Qualifying der Tourenwagenlegenden auf der Grand Prix-Strecke statt. Und dann von 8 bis 11:30 abends das erste große Highlight, nämlich das Nachtqualifying. Das ist ja immer einer der ersten Höhepunkte des gesamten Wochenendes. Weiter geht's, Freitag von 20 nach 9 bis 9:45 mit dem ersten Rennen der Tourenwagenlegenden. Die fahren, wie gesagt, nur Grand Prix-Strecke. Ich finde es gut, wenn alle Veranstaltungen über die Gesamtstrecke fahren. Bei den Tourenwagen ist das natürlich nicht so einfach, aber dafür fährt ja, wie gesagt, die RCN auch die Gesamtstrecke. Von 9:45 bis 10:15 ist das erste Top-Qualifying für das Hauptrennen. Von 10:55 bis 11:30 das zweite Top-Qualifying. Kurz zum Prozedere, das funktioniert im Prinzip wie in der Formel 1, also Q1, Q2 und Q3 dann im Ausscheidungsmodus. Vorqualifiziert für das Top Q3 sind bisher die Nummer 45 Realize Condo 269 GT3, dann der 16er Scherer Phoenix Audi, PIX Audi, der KCMG AMG mit der 47, die Nummer 1 von Rowe und der 84er Red Bull Huracan. Alle aus der SP9 natürlich und alle aus der Pro-Wertung. Die Plätze 6 bis 12 werden dann nach den Plätzen 1 bis 7 aus dem Top Q2 besetzt. Von 12 bis 10:55 folgt dann das dritte Qualifying und von 13.35 Uhr bis 14.35 Uhr das dritte Top-Qualifying. Um 4 startet das 3-Stunden-Rennen der DHLM, das geht also bis 19 Uhr und danach folgt dann von 19.30 Uhr bis 21 Uhr die allseits mehr als beliebte Falcon Drift Show in der Müllenbach-Schleife. Am Samstag heißt es erstmal früh da sein, denn es wird spätestens dann zum absoluten Overkill auf den Straßen kommen. Da werden meiner Schätzung nach weit über 100.000 Menschen am Ring sein und zum Zeitplan 9:05 bis 9:30 Qualifying 2 der Tourenwagenlegenden, 10 bis 11 Warm-up des 24-Stunden-Rennens, 10:40 bis 11:45 zweites Rennen der Tourenwagen und von 11:45 geht es dann in die Startaufstellung für das 24-Stunden-Rennen. Bevor ich gleich noch zum Prozedere von dieser Startaufstellung komme, wenn ich mal nochmal gerade hier in irgendeine Wetter-App reinschaue, wir sind Donnerstag, gefrieren Temperaturen auf jeden Fall einstellig, kurz über dem Gefrierpunkt bis 8, 9 Grad, Freitag, also mit Regen, Freitagregen 1 Grad bis 10 Grad, Samstag 1 bis 10 Grad bewölkt, Sonntag 2 bis 12 Grad bewölkt. Also das soll jetzt nicht die Wettervorhersage vorwegnehmen, aber ich habe da ein bisschen Sorge bei den Temperaturen morgens, wenn es dann auch noch nass ist, dass sich da vielleicht die ein oder andere Session verschiebt. Keine Ahnung, ich kann es nicht absehen, aber so aus der Erfahrung, gerade jetzt aus den letzten Rennen, schwierig. Also wir hoffen ja alle, dass es keinen Nebel gibt. Hoffentlich ist das alles befahrbar und brauchbar mit den Temperaturen dann eben morgens beziehungsweise tagsüber beziehungsweise nachts. Am Samstag, wie gesagt, früh da sein und da gibt es in diesem Jahr zur Startaufstellung, nämlich auch da früh da sein, ein neues Prozedere. Im Fahrerlager an der richtigen Stelle rumlungern und warten reicht nicht mehr. Dazu sage ich dann auch gleich was. Um 14:40 geht es dann für die erste Gruppe in die Einführungsrunde. Die anderen, wie wir eben schon gesehen haben, folgen im Abstand von je 3 Minuten und dann ist um 15 Uhr der Start für die erste Gruppe. Das Rennen geht dann im besten Fall 24 Stunden und wird um Punkt 15 Uhr am Sonntag beendet. Es wird also nicht wie bei der NLS darauf gewartet, bis der Führende über die Linie kommt, der Gesamtführende, sondern wer nach Ablauf der 24 Stunden da ist, wird abgewunken. Kommen wir noch nach dem Zeitplan noch zu den Zuschauertipps. Wie schon gesagt, Adenauer Racing Day am Mittwoch ab 16 Uhr auf dem Marktplatz in Adenau. Früh da sein, da wird auch also wirklich was los sein. Startaufstellung, Fahrerfeldsegnung von Klaus Kohns, die dürfte dann wieder so, ich schätze mal 20 nach 2 sein. Die Startaufstellung wird ja neu geregelt. Auch da gibt es wieder viel Gemoser und Geheule, wofür ich überhaupt kein Verständnis habe, aber gut. Es ist einfach so, es werden zehntausende Menschen mehr erwartet. Die Schätzungen gehen auseinander, was man so im Internet liest. Manche sagen 20 mehr, manche sagen 30, manche sagen 40 mehr. Werden wir sehen. Das wird man, da muss ja der Veranstalter auch irgendwo reagieren. Und wir können doch froh sein, dass sich da jemand Gedanken macht und alles so ordnet, dass die Zuschauer sicher sind und da nichts passieren kann. Es geht ja wirklich bei so großen Menschenmassen auf so einem langen, begrenzten Raum wie der Start- und Zielgerade einfach um die Sicherheit, beziehungsweise geht es auch einfach darum, dass irgendwie dieses ganz normale Prozedere stattfinden kann. Sagen wir mal, jetzt mal ganz doof gesprochen, es wären 5 oder vielleicht 10.000 Leute mehr in der Startaufstellung. Da ist kein Platz dafür. Dann findet das Ganze erstmal nicht statt. Und jetzt mal zum konkreten Plan, den man sich ausgedacht hat. Mit dem Rennticket kann man ab 12.30 Uhr am Fahrerlager 3 warten. Fahrerlager 3 ist am Kreisel mit der Nürburgring drauf, wenn man da in Richtung Nürburgring selber fährt, vor der Brücke zwischen Hohenrhein-Schikane und T13, da rechts, also quasi unterhalb der Hohenrhein-Schikane. Für alle, die reinkommen können, geht es dann über die Strecke in die Startaufstellung. Die Ausgänge, die wurden dann auch nochmal anders geregelt. Schaut aber dazu auf jeden Fall nochmal auf der offiziellen Webseite nach. Nicht, dass sich da irgendwas ändert oder ich irgendeinen Detail falsch verstanden habe. Also wie gesagt, wenn ihr zur Startaufstellung wollt, das wurde neu geregelt. Ganz wichtiger Hinweis, alle Infos dann im Internet. Mein Tipp, den Start auf der Bielstein gucken. Aber deutlich mehr als 3 Stunden vorher da sein, deutlich mehr. Oder T3 Süd oder AMG, dort dann die ersten 2 bis 3 Stunden gucken. Also T3 Süd, Südwest, damit meine ich auf der T3 die BMW-Tribüne möglichst weit in Richtung erste Kurve. Oder halt eben auf der AMG, auf der Doppelmuschel. Aber der ganze Bereich dort, Start und Ziel, gerade Ende Start und Ziel, wird stundenweit vorher schon belegt sein. Abends, nachts dann auf der, also dort dann auf jeden Fall die ersten 2, 3 Stunden gucken, wenn ihr einen Platz bekommt. Abends, nachts dann auf der Bildstein unten in der Mitte, da gibt es die glühenden Bremsscheiben. Danach auf die T3 für die Boxenstops, ist ja auch überdacht, kann ja auch ein Vorteil sein. Und die Tagesbesucher auf jeden Fall auch an die Nordschleife, da ist diese ganz besondere Atmosphäre, gerade auch abends. Ich meine, einige gehen ja während des Rennens einmal komplett rund um die Strecke. Schaut euch da auf jeden Fall mal an, was die Fans so alles aufbauen. Vielleicht gibt es dann wieder einen eigenen Aufzug oder einen Treppenlift oder was auch immer wir da in den letzten Jahren schon hatten. Und traditionell, das endet dann wieder auf der T3, auf der BMW-Tribüne schauen oder halt eben auf der Bielstein oder auf der Doppelmuschel der AMG-Tribüne. Ich habe gerade eben zum Wetter schon was gesagt. Kommen wir trotzdem nochmal darauf zurück. Es kam ja ab und an, sagen wir mal, vor, dass wir heftigen Nebel hatten und das Rennen deswegen unterbrochen werden musste. Haben wir schon ausgiebig drüber gesprochen. Letztes Jahr war es, wie gesagt, andersrum. Es war zu warm, dann gab es einen Stromausfall und 2 Stunden Rennunterbrechung. Das hatte ich ja auch im großen Jahresrückblick mit Olli Martini schon besprochen. Dieses Jahr wird uns das mit "es ist zu warm" nicht passieren. Leider allerdings kann ich das Nebelrisiko, wie gesagt, überhaupt nicht einschätzen. Es ist jetzt Dienstag, es kann sich also immer noch was tun, aber die Temperaturen habe ich ja eben schon durchgesagt, Donnerstag durchgehend einstellig, Freitag, also wie gesagt, dann nachts Temperaturen ganz nah am Gefrierpunkt mit 1 oder 2 Grad und sonst auch generell nicht über 12 Grad hinaus. Also das ist dann schon ein bisschen schwierig. Donnerstag, Freitag dann halt eben auch Regen, wie stark und zu welchen Uhrzeiten, das wird man dann am Tag vorher sagen können. Wir sehen also, wo die Reise hingeht wettertechnisch. Es wird auf jeden Fall ungemütlich und das tut mir sehr leid, vor allem für die tausenden Fans draußen an der Strecke, aber auch spätestens ab Donnerstagmorgen natürlich auch für die Marshals, für die Ordner, für alle, die irgendwie draußen ihren Dienst tun und natürlich auch für die ganzen Teammitglieder, beispielsweise in der Boxengasse, also quasi alle, die irgendwie draußen sind. Hoffen wir einfach, dass es halbwegs stabil bleibt und nicht zu ungemütlich wird. Und hoffen wir auch, dass es nicht zu kalt wird für die Reifen, denn 2 Grad in der Nacht von Samstag auf Sonntag könnte problematisch werden. Man denke nur an NLS 126. Klar, beim 24-Stunden-Rennen ist es nachts meist kälter. Also, wenn wir nachts fahren, da ist es natürlich kalt und da gibt es Temperaturen, die wir teilweise am Tag, bei Rennen am Tag nicht haben. Das meinte ich damit. Welche Auswirkungen das dann im Zusammenhang mit eventueller Nässe oder Feuchtigkeit haben wird, das wird man dann sehen. Heute Morgen gab es am Ring jedenfalls zugefrorene Scheiben auf den Autos. Abwarten. Es ist ja erst Dienstag. So, und jetzt mal zu meiner Einschätzung, was das Rennen an sich angeht. Die meisten Experten, und ich bin, was das angeht, wirklich kein Experte, sind sich soweit einig, dass Rowe, Mantai und Winboard die besten Chancen haben. Ich würde mal noch Scherer PHX dazu nehmen, das kommt auf den Rennverlauf an. Einige gehen davon aus, dass Max Verstappen das Rennen bis zum Ende dominieren wird. Ich kann es einfach nicht einschätzen, freuen würde es mich natürlich. Steht natürlich auch die Frage in dem Raum, wie das mit dem Nachtfahren sein wird, und er sitzt ja auch nicht allein auf dem Auto, also es kommt dadurch auch nicht alleine auf ihn an. Dann, wenn es funktioniert, wäre er der zweite Formel-1-Fahrer nach Niki Lauda 1973, der das 24-Stunden-Rennen gewinnen kann. Kleiner historischer Fun-Fact zu diesem Rennen vor 53 Jahren. Das wurde damals 24-Stunden-Rennen genannt, war aber aufgeteilt. Es wurde 8 Stunden gefahren, dann 8 Stunden Sicherheitspause und dann wieder 8 Stunden Rennen. Also quasi ein 2x8-Plus-Pause-Rennen. So. Kommen wir wieder zurück in die Gegenwart. In jedem Fall wird es ein unheimlich schnelles Rennen und ich könnte mir vorstellen, wie gesagt, dass in den ersten 2, 3, 4 Stunden bereits eine Reihe GT3 ausfallen. Also hier nichts mit Langstreckenrennen. Das wird ein 24-Stunden-Sprintrennen. Und hoffen wir einfach, dass es keine Unterbrechung geben wird, denn darauf hat einfach keiner Bock. In den Shownotes gibt es noch eine Reihe Links, also Starterliste, Zeitplan, Fanzeitplan, BOP, Fanguide. Packe ich mal alles rein. Und dann kann ich nur sagen, meine Damen und Herren, es wird gigantisch. Es wird was für die Geschichtsbücher. Los geht's mit der tollsten Woche des Jahres. Genauer gesagt mit der Woche des 24-Stunden-Rennens auf dem wunderschönen Nürburgring.